Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zum Interview-Podcast Wer wir sind. Mein Name ist Sarah Walter und wenn du über mich und meine Arbeit mehr erfahren möchtest, findest du mich unter www.sarahwalter.com oder auf Instagram unter sarah.walter.leipzig. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst und wünsche dir jetzt viel Freude bei dieser Folge. Hallo Manuel, ich freue mich, dass du heute dabei bist und dass ich dich heute kennenlernen darf. Herzlich willkommen.
Danke, Sarah. Ich freue mich auch.
Wer bist du?
Ich glaube, ich bin ein optimistischer, einigermaßen aufgeschlossener, motivierter Mensch, der viel Spaß mit seinen Mitmenschen sucht. Und immer tendenziell versuche, mit einer positiven Stimmung in Konversationen oder Treffen mit anderen Leuten zu gehen, dass man, ich versuche mich, oder das ist ehrlich gesagt ein wichtiger Punkt, ich versuche gerade zu analysieren, wie man mit negativen Gedanken umgehen kann, um nicht voreingenommen in bestimmte Situationen zu gehen und wie man mit seinen, also für mich ist gerade ein Thema, wie ich mit Gedanken umgehe, die ich habe. Ich habe ziemlich häufig auftretende Schlafstörungen, hauptsächlich wahrscheinlich von Arbeit meistens getriggert werden oder von anderen Situationen, die einen stark beschäftigen. Und dann merkt man, dass man die Gedanken, die man zwischen 3 und 5 Uhr morgens hat, wenn man so mit offenen Augen in seinem Bett liegt, extrem radikal sind und sehr, sehr negativ. Und dann schläft man nochmal 2 Stunden von 5 bis 7 zum Beispiel und wacht auf und dann geht man hat man so einen gewissen negativen Tonus zum Start des Tages, geht duschen und merkt dann aber, das ist ja alles, ich habe die Welt sehr schwarz-weiß gemalt in dieser Phase dieses müden, schlaflosen Moments. Das ist etwas, was mich gerade sehr viel beschäftigt und ausmacht, wie ich mit solchen Gedanken umgehe.
Ja.
Ja, auch diese Müdigkeit, die mich gerade so ein bisschen umtreibt deswegen.
Ja.
Und ja, wie gesagt, also es gibt immer so, das ist immer häufig auch so arbeitsbedingt, wenn man verschiedene Situationen sich sehr zu Herzen nimmt.
Ich würde darauf auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Wenn du deinem Leben, so wie es jetzt gerade ist, ein Bild gibst, wie sieht dieses Bild aus?
Es ist kein, das ist gut zu sagen, was es nicht ist, ne? Es ist kein chaotisches Bild. Es ist aber auch kein naturalistisches Bild. Ich glaube, es ist so eine Collage an, sagen wir mal, es sind Figuren in oder Objekte in diesem Bild, die sehr definiert sind, einfach aus Erfahrung heraus, an Expertise, das Dinge, die man einfach sehr, sehr gelernt hat in den letzten Jahren. Dann gibt's ein gewisses Chaos. Dadurch entsteht, dass es eben keine Routine gibt in manchen Dingen oder eine Kreativität oder einfach mal auch so eine, immer noch eine Lust, einfach neue Dinge zu entdecken und zu erfahren. Einfach so eine Spontanität, eine Geste, die man einfach mal so macht, um sie gemacht zu haben und die aber eine komplette Unruhe in dieses Bild bringt. Aber je mehr man irgendwie das dann draufschreibt, merkt man, dass dieser Kontrast aus hier ist etwas sehr figürlich, perfekt gezeichnet ist und es gibt hier noch so ein abstraktes Element, dass es irgendwie auch stimmt. Dann, ich glaube, es ist eher so ein, es gibt sehr, sehr starke Farben, weil es auch oft mal ein starkes Hoch und Runter ist, würde ich sagen, zwischen High Emotions und einer Ruhe, die man dann auch wieder reinbringen muss, um zu verarbeiten. auch eine gewisse Intensivität.
Hast du ein Beispiel an Farben, die ich sehen würde auf diesem Bild?
Es sind ziemlich viele helle, sonnigen Farben mit so einem chaotischer Morgenhimmel vielleicht, in dem manche Wolken sehr klar zu sehen sind und dann ist aber ein riesiger schwarzer Strich zum Beispiel oder irgendein dunkler Fleck, der hier und da mal auftritt, aber der sich irgendwie dann aber auch zusammen mit dem Rest der Elemente irgendwie gut verträgt.
Also irgendwie kommt bei mir gerade so an, nachdem du das beschrieben hast, dass ich dieses Bild insgesamt trotz auch des auftauchenden Chaoses, das sich stimmig anfühlt, dieses Bild.
Ja, also selbst Chaos in dem Bild kann ja auch stimmig sein, ne? Es gibt diesen ganzen abstrakten Expressionismus, ist ja auch ein Ausdruck von Gefühlen, sagen wir mal, oder Gesten, die sich ja auch irgendwie erschließen und dann irgendwie für jeden Betrachter ein eigenes Bild machen. Ne? Also es ist ja irgendwie in der Abstraktion, kann sich jeder seine eigenen Elemente raussuchen und hier was reinsieht. Ja. Und deswegen kann man ja auch jeden ein bisschen anders lesen. Aber ich glaube, dass wenn Leute mich lesen wollen würden, ich glaube grundsätzlich eher ein fröhliches Bild erstmal haben und da weniger negatives oder dunkles Gemälde sehen würden. Sie würden schon eher dann auch sagen, okay, das macht irgendwie auch Spaß, da drauf zu schauen, oder das würde ich mir, das, ja.
Ja, das klingt danach. Und es ist immer so ein bisschen interessant zu gucken, wie sind Menschen so geworden, wie sie geworden sind. Und deswegen die Frage an dich, in welchem Umfeld bist du aufgewachsen?
Ich bin ganz behütet und ganz behütet groß geworden. Keine Probleme.
Was heißt behütet und was heißt für dich keine Probleme?
Also aus meiner Perspektive gab es natürlich keine Probleme. Ich bin in einem unglaublich schönen kleinen Dorf groß geworden, in der schönsten Natur. Ich hatte meine Eltern, meine Großeltern, meine Schwester. Wir hatten den Luxus, dass wir ein Haus mit einem schönen Garten hatten. Auch die Familie meiner Mutter und meines Vaters waren sehr eng da. Also es gab schon einen sehr großen familiären Kreis. Meine Eltern hatten zwar finanziell ziemlich zu kämpfen, aber haben uns das nie irgendwie so spüren lassen. Sie haben mir nie irgendwelche Steine in den Weg gelegt, sondern also meiner Ausbildung haben sie mich immer gefördert, haben mir immer Verständnis gezeigt, wenn Dinge mal nicht so liefen, wie sie laufen sollten. Sie haben mir auch sehr viel Freiraum gegeben, dadurch, dass meine Eltern eben beide Vollzeit arbeiten mussten und ich eigentlich die meiste Zeit alleine verbracht habe oder eben mit meiner Oma dann auch mal auf dem Bauernhof. Es war so ein gemachtes Nest, ne? Und meine Mutter, die bis teilweise overcaring ist, aber mit den besten Intentionen, wodurch man dann auch mal sich selber auch eine gewisse Faulheit, sagen wir mal, antrainiert, ne? Wenn man immer alles bekommt. Das ist mir auch in den Jahren danach aufgefallen, dass ich durch die teilweise auch eine gewisse Unselbstständigkeit hatte, was so einen Haushalt ankommt, dadurch, dass ich so eine sehr kümmernde Mutter hatte. Ja, ich war auch sehr, sehr lang zu Hause, weil ich nach meiner Ausbildung haben meine Eltern auch erstmal gesagt, okay, wenn du studieren willst, musst du das auch selber zahlen, weil, wie gesagt, das Thema Geld war immer präsent. Und deswegen musste ich auch erstmal 3-4 Jahre arbeiten, um mir einen gewissen Grundstück fürs Studium zu erwirtschaften. Und sehr, sehr förderlich für mich, dass ich erstmal mir Gedanken gemacht habe, wie ich mein Leben weitergehen will. Und dann so den Schritt gemacht habe, aus dieser Dörflichkeit heraus, dann doch einfach mal gesagt habe, ich gehe einfach mal nach Thüringen, was für die meisten Bayern in der Region unverständlich war. Also die meisten meiner Freunde haben es entweder nach Salzburg oder nach München geschafft. Und man bleibt auch ganz verständlicherweise, weil es natürlich die schönste Natur da unten ist. Genau, habe ich irgendwie mir gedacht, ich muss da mal ein bisschen ausbrechen und will mal was anderes erleben. Es hat sich auch dadurch bedingt, dass dort eine der besten Universitäten war oder in meinen Augen eine der besten Universitäten waren.
Ja.
Und das war ein großer Schritt für mich, irgendwie mal nach Weimar zu ziehen, von diesem 500-Seelen-Dorf auf einmal in eine Stadt zu wohnen, die jetzt, glaube ich, 60.000 Einwohner hat, war für mich schon, ich lebe jetzt in der Stadt. Ich muss nicht mehr mit dem Fahrrad 15 Kilometer zu meinen Freunden fahren oder mit dem Führerschein oder mir einen Fahrer suchen, weil ich selbst was trinken will. Das war ein großer Schritt auch in Richtung mehr Selbstständigkeit natürlich auch, irgendwie mal alleine wohnen. Und ja, also ich meine, meine Eltern sind mit mir nach Weimar gefahren, um sicher zu gehen, dass ich die richtige Wohnung aussuche und so. Also sehr, 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 sehr behutsam.
Ja, weil du das gerade so beschrieben hast, diese Natur, in der du aufgewachsen bist. Erinnerst du einen Lieblingsplatz, den du als Kind hattest? Und warum hast du den vielleicht so besonders geliebt?
Ja, also kommt aufs Alter drauf an, aber ich glaube, meine Eltern haben auch so den radikalen Fehler gemacht, mir mit 14 eine PlayStation zu schenken. Oder mit 13. Ich glaube, es war ziemlich früh. Naja, und das war definitiv mein Lieblingsplatz, vor dem Fernseher zu sitzen zwischen 13 und 17. Ich habe auch sehr wenig soziale Kontakte in der Zeit gehabt. Hat mir wirklich schwer getan. Aber ich fand es total toll, in so Fantasiewelten zu leben. Irgendwie, mein Vater ist ein ganz großer Fan von Comics oder Science-Fiction-Filmen und hat mir immer so diese kreativen Welten irgendwie eröffnet.
Ja.
Und in die habe ich mich dann auch irgendwie teilweise verloren. Also ich habe ganz viel so Rollenspiele, so Fantasy-Spiele gespielt und da verbringt man extrem viel Zeit einfach mit. Und ich fand das irgendwie, dann kommen wieder schöne Animationen, in die man sich verliert. Und dann, ja, das war definitiv ein
Gab es da einen ganz speziellen? Also, auch wenn du jetzt sagst, das ist, war so eine Fantasy-Welt und virtuell, gab es da einen Lieblingsplatz, an den du dich jetzt erinnerst, wo du sagst, oh, also da bin ich immer wieder gerne eingetaucht und habe mich drin verloren?
Naja, ich glaube, das hat sich dann immer so von Spiel nach Spiel gerichtet. Ne? Ich hatte irgendwie so eins meiner Lieblingsspiele, das war so eine Serie, die ist Final Fantasy. Und das hat so eine tolle Verbindung aus Magie und Science Fiction gehabt. Und ich glaube, das war auch dieses Alter, wo man da war und dann wirklich so, ich habe am Schluss 220 Stunden in diesem Spiel verbracht irgendwie und ich war sehr, sehr, sehr eingetaucht auf jeden Fall. Und das ist auch woran man sich auch irgendwie jetzt noch manchmal gern zurückdenkt. Also ich spiele jetzt seit Jahren nicht mehr irgendwelche solche Spiele, aber es ist irgendwie, man hat, und selbst wenn man es machen würde, könnte man, glaube ich, nicht mehr mit dieser Aufmerksamkeit und mit dieser Faszination sich jetzt 200 Stunden vor dem Fernseher setzen und da irgendwelche Charaktere durch eine Fantasielandschaft laufen lassen. Ich glaube, ja, genau.
Welches Gefühl wird bei dir ausgelöst, weil du gerade gesagt hast, du denkst daran so gern zurück?
Ja, ich fand es einfach beeindruckend, wie sorglos man einfach seine Zeit ins Land gehen hat lassen und irgendwie so, dass er eingetaucht ist und dass man hat sich um nichts anderes gekümmert, außer den nächsten Drachen zu besiegen vielleicht. Ich weiß nicht.
Voll
Aber
schön eigentlich.
das ist ja eine super Aufgabe. Und dann war es irgendwann, man kommt um eins von der Schule heim, schmeißt die PlayStation an, daddelt. Um 6 Uhr hört man, dass das Garagentor geht, jetzt sind die Eltern da. Jetzt noch ganz schnell die Küche aufräumen, die man gemacht hat, und dann Abendessen und dann vielleicht geht noch mal eine Stunde oder so. Das war das Leben. Hausaufgaben waren dann, wurde man am Morgen im Bus noch abgeschrieben, schnell.
Großartig.
War auch so ein Mediumschüler, aber das war eine Zeit lang, war das richtig erfüllend, würde ich mal sagen. Und dann irgendwann so mit 16, 17 kriegt man so langsam auch mal den Twist. Also es war auch alles ein bisschen später bei uns, glaube ich, dass jetzt Sozialleben ja auch mega gut ist und die Leute, die Freunde haben, Freundinnen haben, Partner finden, und das hat sich dann irgendwie auch ganz schnell wieder irgendwie erübrigt. Und so spätestens in meinen letzten 2 Jahren der Schule war das dann eigentlich auch so weniger Thema auf jeden Fall da. Also ich hatte so da meine Hochphase und dann ging das wieder weg.
Weil du gerade so diese Altersspanne genannt hast. Wie alt wärst du, wenn du nicht wüsstest, wie alt du bist?
Also ich glaube, ich hab immer noch einen großen Spieltrieb und Lust an Quatsch auf jeden Fall. Was mich definitiv jünger macht. Körperlich sehe ich jetzt auch nicht so alt aus. Also ich könnte mich schon ein bisschen jünger machen. Also da hatte ich jetzt... Also, aber als ich jetzt zum Beispiel in Japan gelebt habe, da ist wirklich immer die erste Frage oder die zweite Frage, wie alt bist du? Und ich habe eigentlich immer darauf reagiert, so, ja, was schätzt du denn? Und die meisten lagen damals eigentlich immer relativ richtig. Die haben mich eigentlich immer auf das richtige Alters eingeschätzt. Ich glaube, man sieht es ja auch halt einfach. Im Idealfall jünger, aber ich kann natürlich irgendwie meine ganzen Erfahrungen mitnehmen, die ich gesammelt habe, die sind natürlich da und die, genau. Also ich bin jetzt nicht mehr naiv, aber ich mache gern Quatsch.
Mhm. Also du wärst schon im Grunde genommen jünger als dein Alter, das jetzt so, die Zahl, die du ja hast,
ja,
das besagen würde.
Ja.
Ja?
Ja, vielleicht. Mhm.
Ja. Wie würdest du den, ja?
Ja.
Okay. Wie würdest du den Satz vervollständigen, als ich 18 war?
Als ich 18 war, war ich auf jeden Fall motiviert, genauso weiterzumachen, wie es lief. Die Jahre davor. Ich habe mir nie richtig Pläne gemacht. Und ich hatte nie jetzt irgendwie, ich mache meine Schule fertig, danach mache ich das. Ich will in 3 Jahren da sein, ich will in 5 Jahren da sein, ich will in 10 Jahren meine Doppelhaushälfte haben. Ich weiß nicht, ich hatte immer so ein, ich gehe so ein bisschen der Nase nach, so go with the flow Gefühl. Und manchmal gibt es Anreize von außen, denen ich dann irgendwie ganz gern gefolgt bin. Wie zum Beispiel meine Mutter, die halt einfach nach dem Abitur sagt, bup, jetzt verdienst du Geld. Weil den Rest kann man so lassen. Und dann macht man das halt auch einfach. Es hat sich gut angehört. Und deswegen, bis es dann nicht mehr so gut ist und man dann einfach auf eine neue Idee kommen müsste. Aber irgendwie, ich hatte bis jetzt in meinem Leben immer das Glück, dass irgendwie jede Entscheidung, die, sagen wir mal, ein bisschen einschneidender war, noch nie große negative Konsequenzen für mich hatte. Also ich habe irgendwie das Glück, dass ich irgendwie so ein, die Wege, die ich eingeschlagen habe, auf irgendeine Art und Weise immer dass ich auf die förderlich zurückblicken kann. Also ich sehe immer was Positives in all meinen Entscheidungen, die ich in meinem Leben jetzt getroffen habe. Ich kann nicht sagen, oder selten sagen, das war jetzt ein Riesenfehler, dass ich den Schritt und Schritt gemacht habe. Und das ist irgendwie, da kann ich mich ziemlich glücklich schätzen, dass es bis jetzt so gelaufen ist. Und ich glaube, mit 18, da war man mit der Schule fertig, aber irgendwie war auch klar, dass man danach halt irgendwas machen muss und das ergibt sich dann schon irgendwie. Und jetzt keine großen Ängste gehabt, was es das sein könnte.
Einfach mal ausprobieren. Ich finde das gar keine Selbstverständlichkeit oder ich glaube, du hast einen großen Teil dazu beigetragen, dass du sagen kannst, auf jede Entscheidung, die ich getroffen habe oder aus jedem Ereignis kann ich was Positives ziehen. Also ich glaube nicht, dass das einfach so passiert, sondern dass das irgendwie ein sehr schöner Wesenszug deinerseits ist, sagen zu können, ich kann mir da was rausziehen und irgendwie ist das jetzt nichts, wo ich mit hadere oder sage, pff, blöd, dass es so gelaufen ist. Was glaubst du, welche Einflüsse oder Ereignisse in deinem Leben haben dich besonders geprägt und dazu beigetragen, dass du der Mensch bist, der du heute bist?
Ich glaube, ganz viel natürlich meine Eltern und deren Erziehung, deren Sicht auf die Welt. Meine Eltern waren ein bisschen unterschiedlich. Also meine Mutter ist ja so diejenige, die so anpackt und Sachen macht. Mein Vater ist ja so ein bisschen der Vogel, der Kreative. Mein Vater hat immer so einen unglaublichen Wunsch danach, dass oder so ein unglaublich positives Bild von seiner Umgebung, aber in einem, sagen wir, vielleicht fast schon ein bisschen naiven Art und Weise. Also ich tue dir was Gutes, dann kommt auch was Gutes zurück. Ganz selbstverständlich. Und das ist natürlich etwas, was eine tolle Eigenschaft ist, aber die sich natürlich oft auch nicht erfüllt. Aber irgendwie mit dieser Einstellung, dass man erstmal grundsätzlich positiv oder offen auf andere zugeht, ist, glaube ich, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe, oder so, oder besonders auch von meinem Vater, dass man erstmal, ja, dass man sich nicht zurückhalten muss oder dass man nicht davon ausgehen muss, dass jetzt alle einem nur was Böses wollen, zum Beispiel. Also erstmal vielleicht mal aufmachen und gucken, was kommt. Und ich glaube, das ist so eine Eigenschaft, die ich von denen mitbekommen habe. Und natürlich auch diese wahnsinnige Sicherheit, die sie mir immer gegeben haben. Also das hat ja irgendwie so ein, einfach zu wissen, dass die für mich immer da sind, für mich immer so einen Support geben, hat mir auch ein wahnsinniges Selbstbewusstsein gegeben irgendwie. Also ich wusste auch, deswegen sind auch meine Entscheidungen auch irgendwie, wusste ich, kann gar nicht so sehr auf die Schnauze fliegen irgendwie, weil es gibt ja immer irgendwie dieses, die wären halt für mich da. Ja. Ich glaube, das ist, und aus diesem Selbstbewusstsein dann, wenn man dann älter wird und sich immer mehr distanziert, das nimmt man ja auch trotzdem immer mit. Und dadurch, dass ich, glaube ich, noch nie, wie schon vorhin gesagt, so einschneidende Erlebnisse hatte, die mich wirklich sehr negativ beeinträchtigt haben, habe ich, glaube ich, auch so eine gewisse Selbstsicherheit.
Woran merkst du diese Selbstsicherheit?
Dass ich jetzt nicht so scheu vor Entscheidungen bin, die vielleicht mal ein bisschen sich größer anhören als sie sind. Also, oder dass ich auch so intuitiv große Dinge in meinem Leben vielleicht mal verändere. Also, ein guter Freund von mir in Japan eben aufgelegt hat, habe ich ihn begleitet und habe mich danach einfach entschlossen, ach, ich bleibe jetzt hier mal für ein halbes Jahr. Irgendwie, obwohl ich ja auch schon irgendwie einen Job hatte und so, aber ich dachte irgendwie, ach, ich mach mal einfach mal sowas. Einfach für die, um der Erfahrung willen oder ja auch mit Leuten einfach mal in Kontakt treten, die irgendwas Tolles machen, um irgendwie rauszufinden, ob man was zusammen machen kann zum Beispiel oder selber ja Dinge zu organisieren. Also ich habe glaube ich nicht so eine Angst, groß auf die Schnauze zu fliegen. Deswegen.
Ja, das klingt auch sehr mutig. Also für mich, wenn ich das so höre, denke ich, ich finde, das klingt auch total mutig, einfach die Dinge zu machen.
Ja.
Und ne, du hast es vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, so dieses Go with the Flow. Und ich guck mal, was das Leben für mich so parat hat und dann mache ich das.
Aber es ist natürlich auch mega privilegiert. Also das ist auch so, ich kann so ein Leben führen, weil ich mir auch den finanziellen Polster zum Beispiel geschaffen habe, um gewisse Entscheidungen zu treffen oder so. Ich kann auch sagen, du, wenn das jetzt nichts wird, dann passt schon. Das Sicherheit kommt natürlich auch. Ist immer einfacher, wenn man ein gewisses Fallnetz hat oder so, genau.
Ja, das stimmt.
Und das kann sozial sein, das kann finanziell sein.
Welche Werte oder Ideale verfolgst du in deinem Leben?
Naja, also ich glaube auch das, was ich vorhin schon erwähnt habe, irgendwie dieses grundsätzlich mal nicht davon ausgehen, dass die Leute um einen herum nur Negatives von einem wollen oder einen ausnutzen wollen, sondern dass man einfach grundsätzlich mal davon ausgeht, dass es ein positives Miteinander anstatt ein individuelles Gegeneinander gibt und so eine gewisse Offenheit gegenüber der Umwelt. Ich glaube, das ist wichtig für mich, ja.
Ich glaube, das ist was auch sehr Bereicherndes sein kann, diese Offenheit und dieses grundsätzlich positiv im Umgang mit anderen, der Umwelt und nicht dieses, okay, mich erwartet jetzt hier nur Böses oder keine Ahnung, was mir die anderen wollen. Da bin ich ganz bei dir. Was ist der Unterschied für dich zwischen Leben und wirklich Leben?
Naja, also ich glaube, Leben ist halt einfach so existieren wahrscheinlich, in einem funktionierenden Hamsterrad laufen und wirklich leben ist wahrscheinlich, sich zu seiner vollsten eigenen Erfüllung entwickeln, irgendwie, dass man halt das macht, wo man selber mit aufblüht und Spaß hat an dem, was man tut. Na, es muss ja nicht nur positiv sein, es kann ja auch negative Aspekte sein, ne? Aber ich glaube, wirklich leben heißt ja vermutlich auch einfach durch ganz viel negative Erfahrungen zu gehen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man sagt, wirklich leben, ist wahrscheinlich einfach was spüren. Einfach sie einfach emotional sich manchmal ein bisschen ausreizen oder sowas ins Negative und ins Positive. Das trifft das besser, anstatt jetzt da nur einen positiven Vibe zu haben. Aber ich glaube, wenn man nur in Routinen vor sich hin lebt, ohne Regungen, dann könnte das wahrscheinlich eher Leben sein, und wenn man so wirklich, wenn man diesen Kontrast Leben und wirklich Leben so nennen will, ne, dann würde ich eher sagen, dass dieses wirklich Leben wahrscheinlich so emotionale sagen wir, eher so eine Sinuskurve ist und dieses normale Leben wahrscheinlich eher so eine leichte Wellenlinie, minimal oder so, eine gerade ist.
Ja, also, das finde ich ein schönes Bild. Ja. Durch welche Aktivität fühlst du dich so, als würdest du das Leben in vollen Zügen genießen?
Ich glaube, das ist eine Kombination. Das wäre wahrscheinlich so ein guter Tag, an dem man morgens einigermaßen fit aufsteht, dann ein richtig schönes Frühstück hat.
Was ist ein richtig schönes Frühstück?
Nee, pass auf, ich beschreib's so. Ich hatte da in Tokio hatte ich ein mega Tagesprogramm und ich würde mal das zusammen mit einem guten Tag in Berlin kombinieren. Vielleicht kommt man dann auf so eine gute Beschreibung. Also, man steht ganz früh auf, man geht zu einem richtig guten Restaurant und lässt sich dort ein Ticket für einen Mittagstisch geben. Und man muss da richtig früh antanzen, weil natürlich die nur sehr begrenzte Plätze haben. Und man muss rechtzeitig reservieren. Die haben natürlich auch kein Telefon, deswegen muss man auch vor Ort sein. Also geht man da hin, ist viel zu früh, 7 Uhr morgens steht man bei diesem Restaurant und lässt sich einen Tisch für 1 Uhr mittags geben. Dann hat man gute 6 Stunden Zeit. Die verbringt man erstmal, die ersten 2-3 Stunden geht man in einen wahnsinnig schönen Park. Am besten im Herbst. Super schöne Natur. Alle Farben, die man sich vorstellen kann in Bäumen, hier mal ein kleiner Bach, da mal ein bisschen Laub, aber an sich ein schöner, ruhiger Park. Da packt man dann das kleine Gebäck aus, das man sich gerade noch geholt hat bei einer schönen Bäckerei und sitzt da einfach, guckt ein bisschen in die Bäume, isst dieses Gebäck und lässt die Seele baumeln. Dann so nach 1-2 Stunden, ist ja Herbst, bisschen kalt, geht man einfach ins Spa und lässt sich dann geht dann so 2-3 Stunden in so ein richtig heiße Becken, lässt sich vielleicht noch eine Massage raus, so ein kleines Wohlfühlprogramm. Dann ist es eins, man geht ins Restaurant, da gibt es natürlich aber auch richtig schöne warme Suppen, so eine Ramensuppe. Das war so diese Entspannung, die man hat, wird jetzt auch im Magen weitergetragen. Man ist ein vollkommener Gelee eigentlich, wenn man aus diesem Restaurant dann rausgeht, ne? Und dann bist du 2 Uhr und dann geht es erstmal nach Hause und macht man vielleicht mal eine halbe Stunde Mittagsschlaf oder so. Und dann gibt es noch einen Kaffee und dann schaut man sich vielleicht eine schöne, geht man in eine Galerie, schaut sich ein bisschen Kunst an, irgendwas für den Kopf oder eine Performance. Kann auch ein bisschen länger gehen, kann auch vielleicht ein Konzert sein oder Ballett. Und dann abends geht man in eine Bar mit Freunden und danach geht man noch aus. Bis wahrscheinlich 4, 5 oder 6. Dann hat man einen richtig guten Tag gehabt. Das ist so also ein ideales Wochenendpaket vielleicht. Ja.
Gut, ich bedanke mich an dieser Stelle für das Gespräch. Ich muss mich jetzt auf den Weg in den Park machen und den Tisch noch reservieren. Also wir sehen uns später. Das war ein total schönes Bild und es klingt schön. Das klingt richtig, richtig schön. Du hast es vorhin schon mal gesagt, deswegen will ich die Frage jetzt mal aufgreifen. Das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen harter Cut, aber wir waren bei, es wird spät, der Abend geht vorbei. Wir sind wieder zu Hause in unserem Bett mit unseren Gedanken. Welche Fragen stellst du dir, wenn du nachts schlafen möchtest?
Ich glaube, ich analysiere einfach so, was den Tag über passiert ist oder was die nächsten Tage passieren könnte. Und lass quasi die Dinge, die passiert sind, Revue passieren. Versuch Gespräche zu rekonstruieren oder Aktionen, die passiert sind. Überlegen wir, wo die hinführen, wie man die nächsten Schritte gehen kann in miteinander, um gewisse Probleme zu lösen. Und merkt dabei auch oft, dass es irgendwie gerade in dieser Nachtsuhrzeit zu einer totalen Verzerrung gibt, weil man dann auch oftmals diese Situationen in negativ analysiert, also dass man gewisse ganz neutrale Aussagen auf einmal möglichst negative Konnotation dieser Aussage als Basis nimmt und daraus dann wieder sich versucht, ein Bild zu machen und dann verschiedene Eigenschaften auf andere Personen zu übertragen, dass man dann eigentlich mehr oder weniger das Gegenteil von dem, wie ich eigentlich über Menschen denken will, dass das dann zum Vorschein kommt. Also dass man sagt so, warum hat jetzt diese Person dieses Wort benutzt? Das ist ja total Das könnte ja auch persönlich als Angriff nehmen werden. Und das ist so eine Hypersensibilität, die da passiert. Und ich hatte das Problem schon seit längerer Zeit. Und jetzt so in dem letzten halben Jahr weiß ich einfach irgendwie ein bisschen besser, wie ich mit diesen Gedanken umgehen muss. Also, dass ich einfach selber weiß, Gedanken sind Gedanken, die haben nichts mit dir zu tun. Also deine, was du in dir in deinem Kopf ausmalst, bist du nicht du. Und wenn du jetzt in diesem Moment negative Gedanken hast, heißt es ja nicht, dass du jetzt negativ über diese Person denken musst. Also, oder dass diese Person auch negativ ist. Also man kann ja auch...
Dass es keine weiteren Auswirkungen haben muss.
Genau.
Das, was ich denke sozusagen. Was glaubst du, woran liegt das, dass man gerade oder dass du gerade in diesen... in der Nacht oder in diesen Morgenstunden, 3 bis 5 Uhr morgens, eher die Gedanken so negativ behaftet sind oder du, dass du da so hypersensibel bist? Was glaubst du, woran liegt das?
Naja, ich glaube, das ist einfach ein Moment, in dem der Körper ja auch Ruhe haben will und irgendwie sagt so, ich mach bitte Pause und alles, was diese Entspannungsphase stört, ist natürlich erstmal ein negativer Prozess. Also das ist ja, ich glaube, ich glaube deswegen, man kann ja unausgeschlafen, müde, vielleicht sogar hungrig oder durstig oder so in diesem Bett liegen und man will einfach, man weiß, man will ja einfach nur seine Ruhe haben, dass man da nicht die positivsten Gedanken hat. Also man steht da nicht nachts auf und denkt sich, Mensch, bin ich glücklich, toller Tag heute.
Verstehe, also sozusagen in der Nacht, wenn man seine Ruhe haben will, wenn man auch zur Ruhe kommen möchte, ist alles, was auf einen sozusagen eintrifft, das nervt. Also ist ein Gedanke, der kommt, wo man sich eigentlich sagt, ich bin müde, ich will schlafen, ich will jetzt nicht denken, ist jeder Gedanke, der kommt, der nervt. Das darf jetzt nicht wahr sein. Jetzt kommt da so eine Situation, ach ja, und ein Wort, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Und jetzt hat das auf einmal so einen komischen Touch, weil man eigentlich ja ein ganz anderes Bedürfnis gerade hat, nach Ruhe beispielsweise.
Ja, also nur so erkläre ich es mir jedenfalls. Also ich weiß nicht, warum ich manche Situationen so negativ sehe zu der Uhrzeit. Wenn ich am Morgen danach einfach wieder denke, das war ja ein vollkommen übertriebener Gedanke. Also das ist doch ganz fehlanalysiert. Und genauso gehe ich auch mit diesen Gedanken dann irgendwie um. Also ich denke mir, okay, das ist jetzt ein negativer Gedanke. Ich weiß, ich bin gerade müde, ich denke so negativ. Ich muss irgendwie entweder in diesen Gedanken eintauchen oder ihn irgendwie verpacken und mich entweder ablenken oder mit diesen Gedanken arbeiten, damit ich mich nicht darin vertiefe. Weil das Vertiefen, weil dadurch, dass man ja absolut keine Ablenkung hat, nachts im Bett, es gibt ja nur dich und deinen Kopf in dem Moment, das muss man irgendwie damit zurechtkommen, welche Gedanken gerade durch den Kopf schwirren. Und irgendwie muss man die versuchen zu kanalisieren in eine Richtung, dass sie einen nicht mehr den Schlaf rauben, sondern dass sie irgendwie dann in so ein Paket gepackt werden und dann sagen kann, okay, das Paket ist jetzt geschlossen, ich habe jetzt diesen ganzen negativen Analysevorgang abgeschlossen und jetzt kann ich mich wieder zur Ruhe legen.
Ich finde das Bild total hilfreich, gerade zu sagen, das ist ein Paket, das schnüre ich jetzt zu, klebe es vielleicht noch zu und stelle es zur Seite. Das finde ich gerade einen schönen Gedanken, weil ich kenne das auch. Also mir kommt das, und ich glaube, es gibt viele, denen das auch bekannt vorkommt, diese Gedanken. Und dann taucht man ja auch manchmal zu sehr ein. Und dann zu sagen, nee, warte mal kurz, das ist jetzt ein Paket, das schnüre ich, das mache ich zu und das stelle ich weg. Das auch immer wieder zu üben. Eine andere Frage, was hat dich am meisten in Bezug auf das Leben überrascht?
Wie man seine Sicht auf die Umwelt immer weiter schärft oder wie mehr man einfach Leute kennenlernt und Entwicklungen in Personen beobachten kann und nicht immer diese Naivität, sagen wir mal, wenn man 18, 19 ist, wie man die Welt dann sieht oder versucht oder ein sehr klares Bild davon hat, wie man Verhalten von seiner Umgebung erklären kann, wie sich dieses sehr klare Bild im Laufe der Zeit immer mehr verwässert und man einfach immer mehr in diesen Zwischentönen sieht, anstatt dass es da so eine klare Definierung gibt. Ne? Also diese Schubladen, die man macht, wenn man jung ist, dass die eigentlich alle irgendwann aufgebrochen werden und dann schlussendlich eigentlich ein riesen Chaos ist und dass man das ja diese keine Schwarz-Weiß-Malerei mehr gibt, sondern dass es eigentlich so ein großes Grau ist, das aber aus so ganz vielen Farben besteht, diese Umwelt.
Dass die Klarheit, ja. Dass diese Klarheit darin besteht, dass es eben ganz viele andere Bilder noch gibt, die sich zu meinem Bild sozusagen ergänzen.
Ja,
also ich brauche keine klare Abgrenzung zu meinem Bild, also meinem Leben, sondern das verschwimmt alles und dass das eigentlich die Klarheit ist und dass das ja eigentlich auch das Schöne ist, dass es nicht nur mein Bild braucht, sondern dass ich das mit den anderen Bildern total gut ergänzen kann, wenn ich das zulasse.
So kann man es auch sehen, ja.
Ja? Okay.
Genau. Nee, ich wollte eher so ein bisschen drauf raus, also wie sehr schwarz-weiß man einfach denkt, wenn man jung ist. Und einfach mit dem Alter irgendwie diese es kein Schwarz-Weiß mehr gibt im Idealfall, ne? Also Leute, die mit Mitte 40 immer noch Schwarz-Weiß denken, das ist tragisch irgendwie, weil man natürlich irgendwie keine einfach nur Grenzen aufbaut irgendwie, aber man muss irgendwie schauen, dass man in diesem Wust an Farben, die zusammenkommen, dass es da auch vielleicht auch gar keine Ordnung gibt oder so und dass man aber auch jede Farbe irgendwie für sich nimmt und dass die alles ja in dem Großen und Ganzen dann ein Bild in deinem Kopf machen.
Ja. Wenn du als außerirdisches Wesen auf der Erde landen würdest, was würde dir als erstes auffallen?
Wie dreckig es ist.
Okay, also hier ist ein ganz schöner Saustall.
Ja. Definitiv, ganz schöner Saustall. Da räumt irgendwie jemand nicht ordentlich auf und wenn Außerirdische kommen würden, würden wir wahrscheinlich im besten Falle hilfreich agieren und sagen, Leute, ihr müsst mal hier was machen. Im schlechtesten Fall agieren sie so, wie bis jetzt alle Entdecker der letzten Jahrhunderte waren, dass sie uns einfach sofort versklaven oder unsere Ressourcen ausnutzen.
Aha.
Als Außerirdischer würde man erstmal so die Arme hochkrempeln wahrscheinlich und sagen, okay, mal gucken. Entweder ich mache was für die oder ich mache was für mich, aber irgendwas muss man machen hier.
Okay, es muss irgendwas angepackt werden.
Ja.
Das klingt sehr verantwortungsvoll.
Ja.
Apropos Verantwortung. Wo verhältst du dich unvernünftig und verantwortungslos?
Ich glaube, ich bin einigermaßen kontrollierter Mensch, deswegen auch selbst in exzessiven Momenten, wenn es zum Beispiel um Ausgehen geht, habe ich immer noch so eine kleine, gibt es immer noch eine sehr kontrollierte Ader in mir, die ich nicht überschreiten will oder also wenn dann ist sie ungewollt überschritten.
Ja. Wie macht sich diese kontrollierende oder diese Seite der Kontrolle bemerkbar?
Naja, also wenn man es jetzt speziell um Ausgehen drehen will, dann würde ich sagen, dass ich auch in einem gewissen Moment von so Hemmungslosigkeit immer noch ein ganz gutes, selbstreflektiertes Bild habe von mir. Und ich weiß auch einigermaßen genau, was ich in dem Moment auch mache, auch wenn ich für mich eher untypische oder so ein bisschen exzessiver bin mit meiner Umwelt. Aber auch selbst wenn es jetzt um eine gewisse Hemmungslosigkeit geht, dann ist die auch immer kalkuliert. Also ich weiß, ich kann mich relativ gut in verschiedene Situationen hineinversetzen und kann auch so selbst, wenn ich keine Ahnung, zum Beispiel extrem betrunken bin, auch immer noch selber sehen und einigermaßen kontrollieren. Also das, also in Bezug auf so das Ausgehen, ja.
Das klingt danach, als hättest du immer den Bezug zu dir selbst. Also du verlierst dich nicht aus dem Blick, du kannst dich selber reflektieren und selbst auch ein Stück weit beobachten und gut wahrnehmen, auch in sozusagen sehr exzessiven Momenten. Ist das richtig?
Ja, genau. Das ist auch manchmal ein bisschen langweilig, ne? Aber es ist einigermaßen kontrolliert. Also es gibt ja auch Leute, das sind auch meistens diese lustigen Leute, aber die halt einfach eine Grenze überschreiten, die ich nicht könnte. Und ich glaube, ich habe immer Kann bei mir so weit gehen, bis ich irgendwie merke, das Fallnetz, das ich immer habe, wird es vielleicht nicht mehr tragen. Oder es wird jetzt irgendwie, da könnte es dann Risse geben oder so. Und das ist immer so ein Hintergedanke, den ich habe, der ja mein Verhalten auch ein bisschen bestimmt. Und ich bin aber total gern umgeben von Leuten, die das nicht haben.
Die machen das dann für dich sozusagen.
Ja, oder man ist halt einfach bis zu einem gewissen Moment dabei. Also es ist auch gut, dass nicht alle kontrolliert sind. Ne? Man will ja auch, die Kontrollierten sind ja manchmal die Langweiligen. Und das ist, genau. und es ist total schön, Leute zu haben, die einfach extrem, extrem unkontrolliert agieren eben und aus allen Bahnen gerissen. Es macht ja auch Spaß. Und das muss man auch aushalten und man geht einen Weg damit mit und manchmal auch nicht, aber das, ja.
Stell dir jetzt vor, du hast ein Wochenende viel zu viel gefeiert. Du stehst am nächsten Morgen mit einem extremen Kater auf. Was ist dein allererster Gedanke, wenn du in den Spiegel schaust?
Ja, das Gute ist, ich habe nur einen Badezimmerspiegel und also mein Gang ins Bad ist eigentlich so, dass ich in die Dusche gehe und ich bin jemand, der einfach mindestens 20 Minuten duscht. Und danach ist das Bad so zugelaufen, alles, weil ich auch extrem heiß dusche, dass ich mich auch gar nicht im Spiegel sehe. Und ich bin dann meistens einfach so weich gekocht, da gehe ich dann einfach wieder ins Bett.
Okay, dann der allererste Gedanke, wenn du aufstehst.
Ja, also ich bin ein großer Fan von Kater. Kater ist ein extrem entlastendes Gefühl für den Kopf. Weil der Kopf muss sich so sehr auf den Körper konzentrieren, weil irgendwie ist alles ist schwach. Es gibt Mangel an Salzen, an allen möglichen Materialien. Und der Körper ist so damit beschäftigt, irgendwie mal wieder alles in Ordnung zu bringen, dass man im Kopf extrem entspannt ist. Also man hat keine negativen Gedanken, wenn man Kater hat. Weil es ist zumindest ein alkoholischer Kater. Ich weiß, es gibt natürlich irgendwie Kater von chemischen Drogen, der ist irgendwie auf Mangel von Hormonen dann zurückgeht, aber wenn man, sagen wir mal, so einen körperlichen Alkoholkater oder sowas hat, dann ist der, finde ich, extrem entspannend auf eine Art und Weise, wenn man nicht gerade Kopfschmerzen dazu hat.
Habe ich das noch gar nicht gesehen, aber es ist eine schöne Erkenntnis, stimmt, die negativen, aber ja, wahrscheinlich sollten wir jetzt aufpassen und sich sagen, oh, ich habe so viele negative Gedanken, dabei saufe ich mich halt, weil dann sind die halt weg, aber der Gedanke, daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Das ist richtig, ja, genau, also es sind keine...
Soll jetzt kein Lösungsansatz sein, um negative Gedanken wegzubekommen.
Nee.
Aber man kann ja, aber es ist auf der anderen Seite eben vielleicht dem Kater etwas Gutes abzugewinnen, wenn er denn passiert.
Auf jeden Fall, ja. Ja. Also wenn ich merke, ich bin innerlich extrem angespannt, dann macht man eben Sport und das hilft irre. Das ist eigentlich irgendwie so die einfachste Lösung oder man setzt sich einfach mal 30 Minuten auf die Couch und guckt an die Decke. Oder also meditieren quasi. Einfach liegen und nichts machen. Oder manchmal, also wenn es auf die extreme Art und Weise ist, dann hat man einfach eine exzessive Nacht und ist am nächsten Tag so platt, dass es auch irgendwie auf eine Art und Weise entspannend ist. Also wenn man jetzt nicht gerade körperliche, also sagen wir, oder Kopfschmerzen hat zum Beispiel. Aber ich finde, der Kater kann auch irgendwie zu einer gewissen Beruhigung in der Unruhe
Wenn er sein. Vor sich hin schnurrt.
Ja, ja.
Okay. Ich komme jetzt tatsächlich auch zur vorletzten Frage und das ist die Frage des Gastes zuvor. Der Gast hat die Frage gestellt, wenn du eine Pizza wärst, welcher Belag würde deinen Charakter beschreiben? Mit der Erklärung, warum welcher Belag für welche Charaktereigenschaft steht.
Ja, super. Also ich hab, es ist ziemlich schwierig. Also es müsste vor allem erstmal eine glutenfreie Pizza sein. Was ich schon mal nicht so einfach macht. Danach muss noch eine vegane Pizza sein. Also ich würde natürlich auch keine Pizza sein wollen, die mir selber nicht gut tut. Ne? Also... Also ich hatte auch in einem lustigen Moment vor ein paar Jahren hat mir jemand die Frage gestellt, what's your spirit vegetable? Und ich dachte irgendwie, ich finde Rucola einfach ein total tolles Gemüse. So ein guter Salat, der so ein bisschen bitter ist. Gesund.
Also, ist das auch so eine bittere Charaktereigenschaft an dir?
Nee, aber es macht auf jeden Fall was, ne? Es ist irgendwie, genau, es hat halt einfach einen eigenen Geschmack. Und wenn ich jetzt, ich würde jetzt kein Stück Fleisch auf meine Pizza packen, einfach nur, weil es Fett ist, das irgendwie Geschmack von allem drumherum braucht, um noch irgendwas zu schmecken. Und deswegen finde ich so Sachen, die so einen eigenen Geschmack haben, ziemlich, ziemlich gut.
Und, also das steht auch so ein bisschen für dich, dass du einen eigenen Geschmack hast und das nicht von irgendjemandem drumherum noch brauchst, um irgendwas
ja,
zu schmecken.
Das, so kann man es sehen, das finde ich super. Ja. Dann am besten halt noch irgendwie Tomaten, die halt auch irgendwie nicht industriell abgefertigt sind, sondern wahrscheinlich vom Bauernhof. Also Tomaten.
So wie du.
Tomaten vom wirklichen Leben, ne?
Jetzt keine. Du bist aber auch auf dem Bauernhof aufgewachsen. Jetzt schließt sich der Kreis.
Meine Oma hat
du,
die hatte.
Ach so, deine Oma, okay. Ja, aber die hab ich nicht. Aber dann bist du eine Tomate, die dort irgendwie auch gereift ist.
Ja. Das sind ja auch die roten Haare, ne? Deswegen vielleicht schon.
Jetzt noch irgendein Belag, der da auf jeden Fall drauf wäre, der eine Charaktereigenschaft von dir gut beschreiben würde?
Ich würde so ein bisschen Nüsse noch draufpacken für die Crunchiness, ne?
Ah.
Damit man was passiert.
Bei dir knistert's. Knuspots. Bei dir knuspert's.
Ja. Und dann vielleicht noch einen Apfel dazu oder so.
Mhm. Wofür steht der Apfel?
Für die Frische.
Dass du fresh
bist. Ja.
Klingt doch nach einer
guten
Pizza.
Ja, irgendwie muss man da schon noch was machen, damit es irgendwie alles nicht so trocken ist. Aber ich glaube, so ein Apfel, ja, muss wahrscheinlich ein bisschen Olivenöl noch drauf, damit alles besser flutscht dann. Mhm. Ja.
Auf jeden Fall eine interessante, kreative Pizza bist du. Sehr gut. Genau, jetzt habe ich dir die Frage des vorherigen Gastes gestellt. Jetzt bist du an der Reihe, dir eine Frage für den nächsten Gast zu überlegen.
Wenn du eine Unterhose wärst.
Ja?
Welche Form hättest du?
Nur die Form oder spielt auch die Farbe eine Rolle?
Ja, Form, Farbe,
Material.
Enge, okay. Ne? Also ja, so leger Boxershort oder
Du gehst davon aus, dass es ein Mann ist?
Nö.
Nee, gut.
Man kann
Kann egal.
Genau.
Okay, Also Form, Farbe, Material, Passform.
Auch, ja.
Ja, gut. Ja.
Größe,
das nehme ich auf.
Wie viel zeigt man? Ne?
Stimmt.
Kann man ja auch sagen, also jemand, der gerne seine Popobacken zeigt oder jemand, der sie lieber gerne so ganz verhüllt, bist du lieber eine lange Unterhose oder ein T-String?
Okay.
Also ich finde, da kann
bin
man...
ich gespannt.
Oder? Ja.
Auf jeden Fall, ja. Und da wir mit der Frage angefangen haben, Manuel, beenden wir das auch. Unser Gespräch, was wir, glaube ich, hätten jetzt noch lange fortführen können, beenden wir dieses Gespräch aber auch mit dieser Frage. Wer bist du?
Ja, ich bin jetzt ein ganz gut gelaunter und fröhlicher Mensch, der entspannt in seinen Nachmittag geht nach diesem schönen Gespräch. Und sehr gut gelaunt die ganze Anspannung, die zuvor geherrscht hat, gelegt hat und frohen Mutes an den Abwasch geht.